Also was mich umgetrieben hat in den letzten Monaten, das war einfach geistlich. Da kam auch gestern sicher ein Stück davor raus. Mir ist aufgefallen, der Mensch ist eigentlich, ob er bekehrt ist oder nicht bekehrt ist, ist eigentlich viel schwächer, wie man denkt. Und wenn bei einem Mensch etwas normal läuft, dass er das Leben bewältigt und dass alles glatt läuft, es sind immer auch Umstände, die positiv zusammenwirken. Aber in sich ist der Mensch durch den Sündenfall so stark geschädigt, dass eigentlich, wenn das Geringste von außen quer läuft, dass der Mensch immer in der Gefahr ist, dass er umkippt. Und da hat mich sehr bewegt, das Hebräer 4, was der Jesus hier uns mitteilen lässt. Und das war für mich ein ganz wichtiger Punkt ab Vers 14, wo die Schrift uns sagt, da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Das Grundproblem ist eigentlich immer nur gegeben bei den Gläubigen, die wirklich Gott dienen wollen und die ehrlich sind. Weil der nicht ehrlich ist und Gott nicht richtig dienen will, dem ist das eher egal. Der trägt seinen Egoismus. Aber diese Seele, die wirklich dem Herr Jesus dienen wollen, die sind ja oft sehr sensibel und auch sehr empfindlich gegen Sünde. Und da ist dann oft ein Kampf, wo man letztendlich an seiner eigenen Schwachheit fast verzweifelt. Wenn man dann im Laufe der Zeit einfach sieht, man ist doch nicht so geistlich, wie man sein sollte. Man ist doch nicht so siegreich, wie man denkt, dass man die Sünde im Griff hat. Man merkt einfach, es ist doch alles viel schwächer, als man geglaubt hat. Und gerade der Hebräer, der ist für mich insofern wichtig, weil er sagt, der Herr Jesus hat das alles erlebt. Allerdings mit einem Unterschied, ohne Sünde. Wir erleben ja vieles, aber immer mit Sünde. Er hat alles erlebt ohne Sünde. Jetzt sagt die Bibel, er hat die Schwachheiten praktisch nicht nur erlebt, auch am Kreuz, sondern er hat die Schwachheiten so gesehen, dass er volles Verständnis hat für jeden von uns, was bei ihm sich in der Schwachheit abspielt. Und der Grundsatz ist der, dass die Bibel dann einfach was ganz einfach sagt. Aus dem Grund, weil er das weiß, weil er Verständnis hat für das alles, muss ich kommen. Jetzt sagt er, jetzt muss ich kommen und jetzt kriege ich Hilfe von dem, der das alles versteht. Und ich bin tief überzeugt, das ist jetzt jahrelange Erfahrung und Beobachtung, der Teufel versucht immer genau an dem Punkt abzuwürgen, dass ich nicht komme. Weil wenn es dem Teufel gelingt, dass ich mich um mich selber drehe, dass ich dann beginne, zu analysieren, dann lähmt er mich. In dem Moment, wie ich mir bewusst bin, alle Schwachheit ist kein Hindernis, weil der Jesus das versteht, weil er das alles im Kreuz von Golgatha erlebt hat und sicher natürlich hat er ein Stück erlebt als Mensch, weil er war ja begrenzter, als er vorher war, weil er ja, das muss man einfach nüchtern sehen, die einzige Persönlichkeit in diesem Universum ist, der Gott und Mensch gleichzeitig war. Diese Kombination ist einmalig. Und was mir auch klar geworden ist, ich habe mir auch die drei Stellen, wo ich gestern nochmal angeführt habe, nochmal vergegenwärtigt jetzt im Laufe der Zeit. Einfach, dass im Kreuz von Golgatha vielleicht viel mehr geschehen ist, als wir ahnen. Muss ich einfach nüchtern, sachlich vergegenwärtigen. In Offenbarung 13, Vers 8 steht, dass das Opfer Jesu rückwirkend seit Grundlegung der Welt gilt. Das heißt, der Jesus war am Kreuz von Golgatha, im Zustand, den wir nicht verstehen. Wir sind der Zeit unterworfen. Der Vater hat ihn in den Zustand gebracht und hat dann am Kreuz, natürlich war das für den außenstehenden Beobachter nur ein Mann, ein Mensch, der am Kreuz hängt und jetzt diese furchtbare Qual hat, ist ein Erstickungstod, dann der Stich mit der Lanze, dass Blut geflossen ist und Wasser. Aber in Wirklichkeit sind dort alle Sünde von Adam bis zum letzten Menschen auf ihn gelegt worden. Aller Fluch, alle Strafe, alle Verdammnis, alles war auf ihm in diesen paar Stunden am Kreuz. Außerhalb von Zeit und Raum. Das war so schrecklich. Und dass der Hebräerbrief dann sagen kann, er kennt alle Schwachheiten. Also hat er am Kreuz von Golgatha alle Schwachheiten getragen. Also hat er alles erlebt. Und mir ist dann klar geworden, die geistlichen Dinge. Die Bibel geht ja davon aus, dass ein Mensch nach Geist, Seele und Leib existiert. Sie beschreibt es ja und sagt, Gott nimmt den Lehmklumpen, haucht ihm der Geist an, dann entsteht die Seele. Aber die Seele ist eigentlich das Leben des Menschen, wo sich alles abspielt. Dort in der Regel auch ist nicht nur Freude, Traurigkeit, sondern dort in der Regel kommt auch die Zerstörung durch den Sündenfall und dort macht der Teufel die Leute kaputt. Wenn man Psalm 22 sieht, sieht man die geistlichen Leiden Jesu. Vor allem, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Herr Jesus getrennt vom Vater, das ist der geistliche Kampf. Im Jesaja 53 ist der körperliche Kampf, wo er zerschlagen wird, körperlich vollständig. Und was wir heute Morgen ansehen wollten miteinander, das dreht mich immer wieder um, das ist dieser Psalm 69. Und zwar, weil der hat was Besonderes. Ich habe es am Anfang gar nicht gesehen, ich habe drüber gelesen, bis mir dann klar wurde, 69 ist an und für sich ein Bild von Hebräer 4. Und zwar, man sieht hier, was hat er am Kreuz von Golgatha getragen bezüglich unserer Seele. Das heißt, da hat er die seelischen, ich sag's mal, Elendszustände und auch die Strafe über das Seelische, das hat er hier getragen. Und dort bricht ja auch die Sünde aus in der Seele, die bricht ja nicht im Geist aus. Wenn man das sich jetzt in Ruhe anguckt, also hier hat man die seelische Leide Jesu, dann kommt hier ein Schrei in Vers 2, hilf mir, o Gott, denn die Wasser gehen mir bis an die Seele. Und hier steht im Hebräischen das Wort Yasha, das heißt, es ist an und für sich schon mehr wie Hilfe, es ist schon Schrei nach Rettung. Also er ist hier verzweifelt. Und muss ich das einfach vorstellen, ansatzlos kommt der Schrei zum Vater im Himmel und er sagt, denn die Wasser gehen mir bis an die Seele. Er zeigt hier, der seelische Bereich ist es hier, der hier jetzt von der ganzen Gerichtsbarkeit Gottes unter Strafe gestellt wird, wo die Finsternismächte, der Jesus nennt sie die Stiere Basans, wo die ganze Finsternismächte angreifen dürfen. Das müssen wir uns einfach vorstellen. Jetzt hängt der Herr Jesus am Kreuz, alle Sünde sind auf ihm, aller Elendszustand, aller Menschen, der gesamte Menschheit, Millionen von Menschen, muss man sich vorstellen, sind auf einer Person. Das können wir uns nicht vorstellen. Und das rückwirkend, seit Adam bis hin praktisch zum letzten Menschen, alles, das ist so schrecklich gewesen, man kann es sich nicht vorstellen. Aber nach dem Hebräer ist das ungeheuer wichtig gewesen, weil es gibt dann nichts, das ist eine Regel ohne Ausnahme, es gibt dann keinen Zustand, der seelisch sich bei mir persönlich abspielt, den er nicht durchlebt hat. Muss ich das einfach vergegenwärtigen, es gibt keinen Zustand, der er nicht wirklich durchlebt hat, allerdings ohne Sünde. Das ist der große Unterschied. Aber jetzt kommt das Entscheidende, er selber schreit dann zu seinem Vater und sagt, die Wasser gehen ihm bis an die Seele. Wasser ist in der Schrift, Offenbarung 17, 15, oft ein Bild auch für die Menschen. Er ist jetzt hier das erste Mal den Menschen vollständig ausgeliefert. Er muss unter Erlösung will er das ertragen. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja oft im seelischen Bereich diese Empfindung, dass wir hilflos sind. Wir können nichts mehr tun. Das ist hier. Er schreit zu Gott, er kann nichts mehr machen. Er ist angenagelt. Und sagen, jetzt geht mir das Wasser bis an die Seele, wie beim Ertrinkenden. Du hast den Eindruck, jetzt gehst du unter, du hast keine Chance mehr. Das muss uns klar sein. Wenn er das alles getragen hat, dann brauche ich es nicht mehr tragen. Ich brauche als Gläubiger mir das gar nicht mehr antun, muss auch das vom Teufel her mir nicht mehr gefallen lassen, dass ich hier gequält werde, sondern er hat es getragen. Jetzt sagt der Hebräer, jetzt musst du kommen und praktisch dir Hilfe hole für diesen Zustand. Das heißt, ich kann diesen Zustand vollständig, also regeln ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich kann ihn abstellen, indem ich meine seelische Not, wo ich wirklich empfinde, jetzt gehe ich unter, jetzt habe ich keine Chance mehr, ich weiß nicht, ob er das kennt. Ich bin zum Glück nicht so groß, das hat riesige Vorteile, wenn ich zum Beispiel die Kellertreppe bei meinen Eltern runtergehe, schlage ich den Kopf nicht dann als einer der wenigen. Aber wir haben daheim ein Fenster und da ist ein Sims aus Marmor. Und wenn ich so völlig in der Verzweiflung schon war, wenn ich das erlebt habe, natürlich in ganz kleinem Maße, für mich trotzdem bis an den Rand des Zusammenbruchs, dann mache ich was ganz Blödes. Ich werfe den Kopf rückwärts. Und ich habe schon oft gesagt, zum Glück bin ich klein, sonst würde ich mir jedes Mal hinter den Schädel anschlagen. Aber in der vollen Verzweiflung, manchmal, dass ich nicht mehr wusste, was ich tun soll, da kommt da psychosomatisch die Reaktion. Ne? Die andere werfen eine Vase an die Wand. Bei mir ist dann so, ich werfe den Kopf zurück. Aber er hier hat es bis in die letzte Konsequenz erlebt. Das heißt, wenn ich jetzt zu meinem Jesus gehe, nach Hebräer 4, und in Anspruch nehme, meine Schwachheit, wo ich jetzt vielleicht durch mein eigenes Verschulden in die Situation gekommen bin, spielt überhaupt keine Rolle. Einfach komm und sag, Herr, du hast es getragen, zu Deutsch, ich lege es jetzt auf dich. Das ist nämlich eine Form von dem, das Kreuz an sich zu nehmen. Man sagt ja immer, dann nehme ich sein Kreuz auf sich und haben wir immer geglaubt, das wäre Krankheit zu tragen. Stimmt nicht. Sondern das Kreuz auf sich zu nehmen heißt, man nimmt die Vollwirkung des Kreuzes, und da gehört das dazu, auf sich. Man nimmt es einfach an. Das heißt, man nimmt es an, und wenn ich annehme, dass er es getragen hat, dann gebe ich es konsequenterweise ab. Das heißt, dann trage ich es nicht mehr. Wenn ich das Kreuz annehme, dann sage ich, ob das jetzt Krankheit, ob das Kämpfe sind, ob das seelisch ist, noch Geist, Seele, Leib, spielt keine Rolle. Ich trage es nicht mehr. Das Kreuz auf sich zu nehmen heißt, ich akzeptiere, dass er es getragen hat, und in dem Moment bin ich frei. Also, wenn ich das alles sehe, dann muss ich sagen, ich sage es immer ungeschützt, quäle ich mich wohl als Gläubiger 99% sinnlos, wo ich mich gar nicht quälen muss, weil er alles getragen hat. Wenn man das jetzt tiefer sieht, er, der von keiner Sünde wusste, seit 2. Korinther 5, 21, der Dreck dieser Welt ja nur von außen gesehen hat, der ist als Kind aufgewachsen, hat dann die Sünde der Menschen gesehen, hat ja auch die Herzen gesehen, hat den Dreck gesehen, aber er kannte ihn nicht. Und jetzt plötzlich passiert etwas. Jetzt muss er die Sünden, der Dreck, die ganze Unreinheit, muss er alles tragen. Er wird dafür bestraft. Er ist im Kreuz. Und dann kommt Vers 3. Ich bin versunken in tiefem Schlamm, habe keinen Stand, bin in tiefes Wasser geraten, die Flut überströmt mich. Der Schlachter hat in seiner Urübersetzung eigentlich das viel dramatischer ausgedrückt. Er hat manchmal überzogen, damit man es ganz tief versteht. Er hat es dann so übersetzt zu Deutsch, ich werde ersäuft. Also er hat es so ausgedrückt, es ist ein Ersäufen, ein Ersäufen. Gell? Und jetzt sagt hier der Herr Jesus praktisch am Kreuz, ich bin versunken in tiefem Schlamm. Und zwar so, dass ich keinen Stand mehr habe. Wenn ich jetzt plötzlich merke, wie meine eigene Veranlagung, meine eigene Begierde, meine eigene Art nicht mehr kontrollierbar ist, dass ich den Eindruck habe, ich verliere den Stand. Selbst wenn jetzt jemand gebunden ist, ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der raucht. Und du hast das gesehen, diese ist eine Frau, die ist bekehrt, aber die ist gequält ohne Ende, dass es nicht loskriegt. Gell, wenn du das einmal siehst, das ist so was. Eine Form, gell, und du kannst ja dann nicht anders sagen als das, was hier steht. Er hat es getragen. Wenn du das annimmst, dass das Kreuz hier der Bruch ist, wo das bricht, dann bricht es bei dir. Und der Jesus sagte so: Das ist für ihn ein Schlamm ohne Ende. Und das heißt, wir sind ja frömmer wie, in Deutschland sagt man, wie die Polizei erlaubt. Wir haben eine Frömmigkeit, die eigentlich falsch ist. Wir haben eine Frömmigkeit, die versucht, anstelle die volle Erlösung in Anspruch zu nehmen als Hilfsbedürftiger, haben wir immer die Tendenz, am Herr eine veredelte Form der Frömmigkeit zu zeigen, selbst wenn es darum geht, unsere Sünde zu bekennen oder zuzugeben, ich habe hier Kämpfe. Wollen wir es noch fromm verbrämen? Wir versuchen zum Herrn immer noch zu verkaufen. Guck, ich bin ja doch ein Frommer, obwohl das so ist. Statt dass man schonungslos sagt, ich versinke im Schlamm. Du kennst das, jetzt hilf mir. Also man versucht immer nur ein bisschen das Beste draus zu machen, dass man schonungslos zu mir Jesus geht und sagt, so bin ich. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz gravierender Punkt. Es ging mir nie aus dem Kopf, wo diese Frau, die Hülbe ist ja bei Urach, wer das kennt, ich stamme von der mütterlichen Seite, ein Dorf davor, von Dettingen. Das ist alles um Urach rum und Hülbe ist oben auf dem Berg und Urach ist unten. Und in Hülbe war Wilhelm Busch seine Mutter her. Das war die berühmte Kullenstunde, also es war eine ganze Sippe von erweckten Pietisten. Und die haben dann evangelisiert und da hat man so eine Frau gesagt, du bist ein Sünder. Und hat die gesagt, nein, ich bin doch kein Sünder. Er hat mir ihr Neues Testament geschenkt, er hat gesagt, lies den Römerbrief. Dann hat sie den Römerbrief gelesen, dann hat sie der Mann wieder getroffen. Dann sagt er zu ihr, nun, hast du gelesen? Ja, ich habe gelesen. Dann sagt sie, ja, der Römerbrief, das ist große Wahrheit. Aber das sind nicht die Hülberner, sondern die Verurach vor unten. Dann sagt er zu ihr, lies nochmals. Und sie liest nochmals, trifft er sie wieder und dann sagt sie, ein bisschen zerknirscht, es sind auch die Hülberner. Dann sagt er, lies nochmals. Und sie liest nochmals und dann sagt sie beim dritten Mal, ich bin es. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man einfach sich vergegenwärtigt, ich bin es. Und ich bin so anfällig, ich bin so ich sage mal so verderbt, ich bin so als Mensch egoistisch. Und jetzt kommt halt das Entscheidende, wenn der Jesus genau das alles getragen hat, bis in letzte Konsequenz, seit grundlegender Welt, bis zum Schluss, warum soll ich dann Gott nochmal eine fromme Schau vorführen? Warum soll ich dann das, ich sag's mal so, schönen und sagen, guck, ich bin ja schon fromm, aber ein bisschen anfällig. So machen wir es doch, gell? Ich bin ja fromm, aber ein bisschen habe ich halt auch Sünde. Ein bisschen bin ich doch von meinen Lüsten und Begierden auch umgetrieben, statt zu kommen und zu sagen, genau so ist es, du hast es getragen, jetzt lade ich das ganz bei dir ab. Ich habe halt den Eindruck, dass wir nicht ganz frei werden, wenn wir nicht ganz ehrlich sind ihm gegenüber. Wenn wir immer so einen frommen Schein haben. Und ich habe jetzt im Laufe der Jahre festgestellt, dass wenn jemand lau ist, für den habe ich gar keine Sorge. Das ist ein ganz einfacher Grund. Ein Wiedergeborener, der lau ist, hat ein schlechtes Gewissen, ist der Normalzustand, weil ihn der Heilige Geist meint. Ich habe viele gesehen, oder ich kenne einfach Leute, die lau waren, die wieder zurückgekommen sind. Aber ich habe ein Problem. Ich sage das jetzt einmal als Erfahrungswert, ob das ausschließlich ist, sei dahingestellt. Ich habe noch nie jemand gesehen, der Überfrömmigkeit hat, der zurückkam. Das heißt, die Überfrömmigkeit ist über das Geschriebene hinausgehen, wo der Paulus auch warnt, ist ungeheuer gefährlich. Und ich denke, es ist einfach so wichtig, dass man das akzeptiert. Er hat doch alles getan. Wenn ich doch nur einen Teil von meiner Not ihm bringe und der andere Teil noch fromm verbräme, dann in gewisser Weise verlästere ich ja das Opfer Jesu, weil ich es nicht voll für mich in Anspruch nehme. Ich denke, es voll in Anspruch zu nehmen, so bin ich. Ich nehme es jetzt einfach an, auch meine seelischen Nöte. Das bringt letztendlich das Gegenteil von dem, was hier steht. Der Jesus sagt, es ist so schlimm, dass ich keinen Boden mehr unter den Füßen habe. Also so schlimm war es für ihn. Wir haben den Eindruck ja manchmal. Aber in dem Moment, wie ich das ihm gebe, dann ist ja klar, dann ist das weg. Dann ist der Schlamm weg, dann ist der Dreck weg. Dann reinigt mich das Blut Jesu und ich habe Boden unter den Füßen. Plötzlich habe ich wieder fester Stand. Aber mir ist klar geworden, ich muss es ganz abgeben. Ich darf es auch nicht verbrämen, ich darf es nicht kaschieren, ich darf nicht so tun, als wäre ich ja schon nur halb, dreiviertels fromm und sich nur ein bisschen. Sondern ich muss es schonungslos ihm bringen und sagen, du kennst es besser wie ich, du hast es für alle Menschen getragen, also kennst du auch mein kleines, elendes Leben, ich bringe es dir ganz. Und jetzt nehme ich die Befreiung in Anspruch. Und das war für mich eine Revolution, als ich erkannte, ich muss eigentlich nur die Befreiung wie ein kleines Kind in Anspruch nehmen. Wenn ich Leute habe, die tief gebunden sind, ich hatte jetzt Seelsorgefälle, da war teilweise harte Sache. Manchmal bin ich auch selber erschrocken, wenn ich ihnen sage, du musst gar nichts tun, wie in kindlichem Glaube das Opfer Jesu annehmen. Aber es stimmt, das ist nämlich genau das. Er hat es getragen, es ist vorbei. Und wenn sich das mal vergegenwärtigt, jetzt sagt die Bibel, er hat Mitleid sogar mit mir, mit meinen Schwachheiten, mit jedem von uns, mit seiner Schwachheit. Und jetzt sagt die Bibel, weil das so ist, musst du kommen. Das ist Vers 16 von Hebräer 4. Und er sagt dann in Vers 4, ich bin müde von meinem Schreien, meine Kehle ist vertrocknet. Der alte Schlachter hat es dann dramatisch übersetzt, hat gesagt, mein Hals ist entzündet. Also er geht so weit, dass er sagt, es geht, ich habe so lange geschrien, bis mein Hals entzündet ist und wund wird und ich nicht mehr konnte. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn wir ja zu Gott schreien und er aus jedweglichem Grund unsere Gebete nicht erhören kann, das hat ja oft ganz konkrete Gründe, das ist ja nicht, weil er es nicht gut mit uns meint, dann in der Regel fangen wir an, seelisch frustriert zu werden, dann fangen wir an, seelisch zu versanden. Es muss uns klar sein, der Jesus versteht besser wie jeder von uns, was es heißt, wenn ein Gebet nicht erhört wird. Er sagt ja an anderer Stelle, du erhörst mein Gebet alle Zeit. Aber hier war eine andere Situation, Kreuz vor Golgatha. Er schreit hier und jetzt bricht die Menschennatur viel stärker durch. Und er sagt, meine Augen sind sogar verschmachtet im Harren auf meinen Gott. Er schreit und ist völlig ausgelaugt und geht kaputt hier. Und wenn ich das empfinde, dann kommt ja immer der Gedanke, dann kommt der Teufel, der Verkläger und sagt, guck mal, jetzt nimmst du eine ungebührliche Stellung Gott gegenüber ein. Und dann, statt zu Gott zu fliehen, dann fliehen wir von Gott weg wie der Adam. Dann gehen wir in Deckung. Weil wir wissen ja, dass unsere Haltung falsch ist. Aber das ist, ich glaube, die Hauptfalle des Teufels, wenn unsere Haltung falsch ist und wir eigentlich jetzt abladen müssten, bringt der Teufel uns durch falsche Frömmigkeit so weit, dass wir statt bei ihm abzuladen, fliehen wir. Das heißt, wir fliehen uns, oh, jetzt kann ich nicht zu Gott kommen, jetzt meine Haltung ist falsch. Gerade dann muss ich kommen. Das ist nämlich die logische Konsequenz aus Psalm 69. Wenn er alles getragen hat, alles kennt. Und die Bibel sagt, er hat Mitleid mit dem, was sich bei mir abspielt und dann uns auffordert, jetzt komm, da muss ich kommen. Und dann kriege ich meine Ruhe. Und dann Vers 5. Die mich ohne Ursache hassen, sind zahlreicher als die Haare auf meinem Haupt. Die mich verderben wollen, sind mächtig. Die ohne Grund mir Feind sind. Und das muss man einfach sehen. Es gibt Dinge, da werde ich Ungerechtigkeit erleben. Wisst ihr, wir haben ja alle ein starkes Gerechtigkeitsempfinden. Das ist normal, auch bei einem Gläubigen. Aber muss ich das bewusst sein? Das, was der Herr Jesus hier am Kreuz vor Golgatha erlebt hat, das ist nämlich der nächste Abschnitt, wo es dann heißt, was ich nicht geraubt habe, soll ich erstatten. Er zahlt für alle Sünde, obwohl er gar nichts getan hat. Für alle. Wisst ihr, wenn jemand versteht, was es heißt, ungerechtfertigt beschuldigt zu werden, falsch gesehen zu werden, dass man beschuldigt wird oder etwas erstatten soll oder letztendlich auch von Menschen falsch eingeschätzt wird und wird hier verklagt. Und wenn das einer versteht, dann er. Jetzt kommt wieder der entscheidende Punkt. Die Seele, die hier ja erlöst wird praktisch durch den Herr Jesus, die schreit dann danach, wehre dich. Entweder ist sie frustriert, das ist auch eine Form von Wehre. Es gibt ja Depression und Aggression. Ich habe viel Verständnis für Depression, weil ich viele depressive Leute kenne, aber ich selber bin kein depressiver Mensch, ich bin ein aggressiver Mensch. Also ich würde eher Schwert nehmen und reinschlagen wie der Petrus. Aber andere gehen dann hin und versinken in sich selber in Frustration. Und man muss es einfach nüchtern sehen. Er hat das getragen. Das heißt, ich kann es so abgeben, dass ich mit dem anderen nicht mehr böse bin. Wenn er das getragen hat, dann ist doch weg, oder? Wie kann ich noch etwas in der Seele halten und mich drum drehen, wenn er es schon getragen hat, dann ist er weg. Also was, wo weg ist, brauche ich ja nicht mehr in meiner Seele umtreiben. Und mir ist halt aufgefallen, der Teufel macht alles, dass ich genau das, was hier geschrieben steht, nicht realisiere. Das heißt, dass ich nicht lokalisiere, also einfach zur Kenntnis nehme, dass es weg ist, dass er es getragen hat. Sobald ich das in kindlichem Glauben annehme, passiert's. Und genau da zielt der Teufel drauf, dass ich es nicht tue. Und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt in diesem Kampf. Wenn man kann theoretisch und theologisch wunderbar sagen, Psalm 69, da hat er alle unsere seelischen Leiden getragen und alles wunderbar, kann es auch erklären. Es nützt aber gar nichts, wenn ich es nicht tue. Also muss ich beginnen, ganz praktisch das anzuwenden. Es tut mir jemand Unrecht, es verletzt mich ohne Ende. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt Dinge, Apostelgeschichte 16, wie beim Paulus, da musst du das aus Schutz für auch Dritte, musst du das vom anderen einfordern, dass in Ordnung gebracht wird. Es gibt aber Dinge, da hast du gar keine Wahl, da musst du dir das gefallen lassen, dass du sogar schlecht aussiehst, aber das ist überhaupt kein Problem, er hat es getragen. Das heißt, er versteht es auch, er versteht mich, wenn ich es ihm abgebe, dann wird meine Seele frei. Und das Problem, was ich gesehen habe bei mir und bei Gläubigen, du hast immer so einen Bodensatz, so einen Rest, wo du nicht abgibst. Und das, was du nicht abgibst, das quält dich dann. Und das ist halt das unterschwellige, schlechte Gewissen. Wisst ihr, das versucht man dann oft noch beim Abendmahl zu kaschieren, indem man vorher betet, Herr, reinige mich vor alle Sünde und das bisschen, was uns noch einfällt, kommt dann. In Wirklichkeit ist das der Bodensatz. Und nach Psalm 69 muss der weg. Wenn er alles getragen hat, alle Schwachheiten, dann darf da nichts mehr sein. Ich muss es ganz abgeben. Und dann plötzlich passiert etwas. Vers 6. Und jetzt könnte man ja sagen, der Herr Jesus hatte das doch nicht. Er hatte das persönlich gar nicht, aber er musste es tragen. Drum empfindet er das auch so. Er sagt hier, oh Gott, du kennst meine Torheit, meine Verschuldungen sind dir nicht verborgen. Er hatte keine Sünde, sondern er hat unsere Sünde auf sich. Drum hat er das so empfunden von der Seele her. Und ich denke, das ist auch ein ganz zentraler Punkt. Man muss sich einfach vergegenwärtigen. Es ist keine Theorie. Das Blut Jesu Christi macht mich rein von aller Sünde. Wenn eine Sünde vergeben ist, dann ist sie weg. Und zwar, sie ist versenkt in der Tiefe des Meeres. Sie ist nicht mehr da. Wisst ihr, es gibt Leute, die haben irgendwo in ihrem Leben Katastrophe erlebt und sie kommen nie drüber weg. David war ein Mörder. David war ein Ehebrecher. David war eine zwiegespaltene Person. Er war auf die eine Art ein hingegebener Gottesmensch und ist gleichzeitig von seinen seelischen Regungen, von seinen Lüsten, ist er überrollt worden. Und wenn man mal den Bibeltext liest, er macht manchmal gigantische Aussagen, wo du merkst, was da gebrodelt hat in dieser Seele. Also wenn einer eine Seele hatte wie ein Vulkan, dann der David. Und als er mit der Bathseba Ehebruch beging, klassisch, er sah sie, Augenlust, er wollte sie, Fleischeslust, er ist der König, Hochmut, er lässt sie einfach kommen, er übergeht jede Regel und dann der Ehebruch begeht und dann noch, um es zu vertuschen, der Mann umbringt, auf eine ganz hinterhältige, feige Art, er war zu feig sogar, das offen zu tun, hat er nach mosaischem Gesetz eine Todsünde begangen. Und er hätte, das ist absolut eindeutig, er hätte nach mosaischem Gesetz, nach 3. Mose, nicht begnadigt werden dürfen. Er hätte getötet werden müssen. Und jetzt tut er Buße, als Nathan, der Prophet, zu ihm kommt. Und wir sehen ja dann Psalm 51, was er betet. Und dann sehen wir dann der Vers, wo es heißt, entsündige mich mit Isop. Isop war das Büschel, das mir ins Blut getaucht hat. Also er schreit nach dem Opferblut. Und jetzt müssen wir uns vergegenwärtigen. Wenn der Herr Jesus außerhalb von Zeit und Raum am Kreuz vor Golgatha alle Sünde bezahlt hat und das Opfer rückwirkend vor Adam bis zum letzten Mensch gilt, dann wurde letztendlich der David in diesem Vorläuferstadium in Wirklichkeit auch von dem Opfer, das außerhalb von Zeit und Raum war, durchs Blut Jesu gereinigt. Und er schreit ja zu ihm, entsündige mich. Und in dem Moment, wie er die richtige Haltung einnimmt innerlich, kommt der Prophet und sagt, der Herr hat deine Sünde vergeben. Also jetzt sage ich es mal hart, nach mosaischem Gesetz geht es nicht. Und da sehen wir, wie Gott das anwendet, wie das Blut Jesu so Gewalt hat. Und in 1. Könige 14, Vers 8, das ist für mich eine der größten Bibelstellen in der gesamten Heiligen Schrift. Da sagt Gott zu diesem böse König, weil du aber nicht gewesen bist, wie mein Knecht David, der meine Gebote befolgte und mir nachfolgte von ganzem Herzen. Pass mal auf, was jetzt kommt. So dass er nur tat, was in meinen Augen recht war. Das muss ich mir vorstellen. Gott sagt, diese Reinigung durch Isop, durch das Blut Jesu, hat bei David so gewirkt, dass es ist, wie wenn er nichts getan hätte. Kapitel 15, Vers 5, also das ist jetzt die geistliche Seite, 14,8. 15, Vers 5 ist die menschliche, da sagt er, er ist von nichts gewicht, was ich geboten habe, außer in der Sache Uriah des Hethiters. Also Gott hat wohl gewusst, dass er ein Ehebrecher ist, er hat das alles gewusst, aber das Blut Jesu Christi wirkt, dass es ist, wie es nicht geschehen wäre. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn das wirklich so ist, dass der Jesus diese ganze Torheit, diese ganze Verschuldung, das alles getragen hat, warum soll ich sie dann tragen? Warum lasse ich es dann mir gefallen vom Teufel, dass er mich immer wieder verklagt? Wer sehen will, wie die Verklagung geht, der lese Sacharja 3. Dort wird es genau beschrieben. Da steht dieser Mann hier, der Teufel verklagt ihn und dann kommt praktisch die Verteidigung Jesu Christi. Das ist eines der gigantischsten Erlebnisse in der ganzen Heiligen Schrift, die man sieht, wie der Jesus uns verteidigt. Und er sagt dann ganz klar, nimm ihm die befleckten Kleider, die Sünde weg. Wisst ihr, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich muss so weit kommen, dass ich wieder Paulus sagen kann, ich vergesse, was da hinten ist. Und zwar seelisch. Wisst ihr, nicht nur intellektuell. Intellektuell stimmen die Leute dem allem zu, was ich sage. Das ist überhaupt nicht das Problem. Sondern es geht um seelische. Intellektuell kann ich dem allem zustimmen. Jawohl, völlige Erlösung. Reinigung durch sein Blut macht alle Sünde hinweg. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ist alles wunderbar. Theoretisch. Aber praktisch spielt sich das in der Seele ab. Das heißt, komme ich wie in Hebräer 4, 14 bis 16 tatsächlich zum Herr Jesus, komme ich, glaube, dass er alle meine Schwachheiten kennt, dass er die versteht, dass ich vollständig aus seelisch erlöst bin von allen diesen Dingen, dass das Blut mich so rein macht, dass ich wieder Paulus beten kann, ich vergesse, was da hinten ist, Philipper 3, dass das, was da hinten ist, wirklich ist, wie ein weißes Blatt, völlig ausgelöscht und dass mich nicht die Sünde meiner Jugend, die Sünde meiner Vergangenheit, die Fehler meiner Vergangenheit dauernd wie so ein Damoklesschwert, das immer über mir schwebt und man weiß nie, wenn es runterfällt, immer unterschwellig in meiner Seele da sind. Und ich glaube, dass das ein Großteil der Nöte darstellt, warum die Gläubigen an der Erlösung oft keine Freude haben, warum die Gläubigen oft mit gesenktem Kopf einhergehen. Ich bete nicht mehr mit gesenktem Kopf. Ich habe das schon gemerkt, dann gucken sich die Leute ja, jetzt ist schon unfromm. Wir haben mich ja gewöhnt, du faltest die Hände und senkst den Kopf. In der Bibel steht, wenn du Dreck am Stecken hast, dann senkst du den Kopf. Wenn du aber letztendlich mit Gott in Ordnung bist, dann erhebst du dein Haupt. Seit der Zeit bete ich mit erhobenem Haupt. Wenn ich sage, Entschuldigung, dein Blut macht mich rein, durch dein Blut komme ich, jetzt erhebe ich das Haupt beim Beten. Ich senke den Kopf nicht mehr. Wenn ich den Kopf senke, zeige ich durch meine psychosomatische Haltung, durch meine Körperhaltung seelisch, dass ich im Unterbewusstsein gar nicht glaube, dass ich in Ordnung bin mit Gott. Und dass ich gar nicht glaube, dass ich kommen kann. Wisst ihr, jetzt kommt der große Unterschied. Ich glaube mit dem Verstand ganz, ganz viele Dinge, aber ich realisiere sie mit der Seele nicht. Aber die Seele ist mein Leben und nicht mein Verstand. Und jetzt muss ich hingehen und das, was die Bibel hier sagt, realisieren. Ich muss das einfach tun. Ich muss hingehen wie ein kleines Kind und muss sagen, wenn dein Blut mich wirklich reinmacht, dann ist alles, was seit meinem letzten Gebet, wo ich die Reinigung durch Jesu Blut in Anspruch genommen habe, ist weg. Es ist wirklich weg. Jetzt kommt meine Erinnerung, weil der Teufel ist ja der Verkläger, Offenbarung 12. Er schießt jetzt seine Pfeile und verklagt mich, muss ich sagen, lasse ich mir nicht mehr gefallen. Es ist definitiv weg. Völlig weg. Wie beim David. Ich habe mir die Stelle, 1. Könige 14, 8, die haben wir eingebrannt. Er hat nie etwas getan, was nicht in Ordnung ist. Ich habe keinen Mord begangen, keinen Ehebruch, aber das, was ich begangen habe, ich sündige in der Regel, das ist bei mir das Problem, ich sündige eher mit dem Sinne, hier mit dem Hirn vor allem. Also ich gehöre auch zu denen, wo man sagt, nee, du tust nicht, aber du denkst es. Und so ist es. Ich bringe keinen um, aber in Gedanken habe ich schon manche umgebracht, sei jetzt mal in Anführungszeichen. Also einfach, es spielt sich im Kopf ab, aber selbst das reinigt das Blut Jesu Christi. Es ist, wie wenn nichts gewesen wäre. Das heißt, ich kann hingehen, wenn ich gereinigt bin durch Jesu Blut. Jetzt darf ich meiner Seele nicht mehr erlauben, weil sie auch mit Christus gekreuzigt ist, dass sie zurückgeht. Das ist die Konsequenz aus Psalm 69. Wenn er alles getragen hat, Entschuldigung, das ist doch eine Verunehrung Jesu. Er hat es getragen und ich hol's mir wieder zurück. Es geht doch nicht. Ich darf doch nicht dann zurückgehen. Ich mache hier einen Schritt zurück und sage praktisch, ja, ich glaube theoretisch, dass du es getan hast, aber jetzt praktisch, jetzt hole ich es mir wieder. Und dann gehst du in einen Zustand, wo du immer so ein leicht zerknirschter, immer ein leicht frustrierter Gläubiger bist. Und dann sag mal, guck, wie der demütig ist, wie der fromm ist. Nee, er ist ungläubig. Das ist keine Frömmigkeit, das ist Unglaube. Hier, er sagt, er hat alles getragen, meine Torheit, meine Verschuldungen. Und er schreit dann sogar in Vers 7, lass nicht zu Schanden werden an mir, die auf dich hoffen. O Herrscher, Herr der Heerscharen, lass nicht meinetwegen beschämt werden, die dich suchen. Wisst ihr, der Herr Jesus hat hier einen Kampf gehabt am Kreuz vor Golgatha und das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Angst, dass man versagt. Kennt ihr das? Die Angst, dass man versagt. Er hat es gekannt. Obwohl er nicht versagt hat, im Gegenteil. Aber er hat es gekannt. Wisst ihr, der Teufel hat ihm jeden feurigen Pfeil, den es gibt, seelisch in die Seele reingeschossen, ohne Sünde. Er hat ja keine Sünde. Aber der Teufel hat ihn mit allem versucht, was man vorstellen kann. Die Bibel sagt, er wurde versucht in ähnlicher Weise wie wir und ähnlich statt Homoios, das heißt, in allem gleich, aber es gibt einen Unterschied. Und das war, dass er keine Sünde hatte. Und jetzt sieht man das einfach ganz nüchtern, sachlich. Er kennt auch das, wenn man die Angst hat zu versagen. Und das ist im Reich Gottes ein Riesenproblem. Manche Dienste werden nicht getan, weil die Leute Angst haben zu versagen. Und man muss einfach sagen, es ist mein ganzes seelisches Problem. Alles, was hier blockiert, ist weg. Wisst ihr, und das ist nicht theoretisch weg, es ist praktisch weg, sobald ich es im Glauben annehme. Es kommt als Problem, ich stimme dem immer zu intellektuell. Wenn ich mit den Leuten diskutiere und das alles sage, sagen alle, ja, sehe ich aus, so wunderbar, wunderbar. Aber sie tut es nicht. Und das ist das alte Lied. Wenn ich wirklich glaube, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, wenn ich wirklich glaube, dass das Blut Jesu Christi mich reinmacht von aller Sünde, wenn ich wirklich glaube, dass ich alles empfangen habe als Paket, dass alles da ist, die Fülle der Gottheit für mich persönlich, ja, Entschuldigung, warum lebe ich dann, wie ich lebe? Warum bin ich dann so verzagt? Warum ziehe ich dann das Genick ein? Warum habe ich keinen Mut, vorwärts zu gehen, geistlich? Warum habe ich keinen Mut? Warum bin ich dann ein Sensibelchen, ein Verzagter? Man kann das drehen und wenden, wie man will. Es ist eigentlich von dem Hintergrund, Psalm 69 und Hebräer 4, Unglaube. In Wirklichkeit glaube ich es nicht. Ich glaube es theoretisch, aber nicht praktisch. Und hier siehst du jetzt, der Jesus hat es vollständig letztendlich durchlebt. Vers 9, entfremdet bin ich meinen Brüdern und ein Fremder geworden den Söhnen meiner Mutter. Wisst ihr, es gibt ja auch den Zustand, wo du in der Gemeinde ein Außenseiter wirst oder wo du entfremdet wirst, wo alle gegen dich gehen, kenne ich auch. Ja, Entschuldigung, kann mich das hindern, kann mich das frustrieren, kann mich das ausschalten, bewirkt das, dass ich nichts mehr tue? Kann nicht sein, weil es ist weg. Er hat auch das getragen. Er hat das alles getragen. Wisst ihr, zu mir hat mein Bruder gesagt, ich bin dem nicht böse, sondern im Gegenteil, ich finde es heute lustig, damals habe ich es nicht so lustig gefunden. Er hat zu mir gesagt, weißt du, der Leib Christi ist ein wunderbarer Organismus. Es gibt hier nützliche und unnützliche Organe, hat er mir mitgeteilt, und du bist ein Blindarm. Ja, wenn du das dann so hörst, du bist ein Wurmfortsatz, eigentlich gehörst weggeschnitten, das ist ja nicht so, so das Angenehme. Oder wenn Brüder dich angreifen und böse mit dir sind, wenn du vor Gott gereinigt bist und du weißt, es ist in Ordnung, dann kannst du dich angreifen lassen, ohne dass du bitter wirst. Er hat es getragen. Er hat es viel schlimmer empfunden und viel schlimmer erlebt, wie wir alle. Das ist das, was wir erleben, das ist eine Kleinigkeit. Er hat alle Anfechtung und alle Anfeindung von Adam bis zum letzten Menschen hat er auf einmal in den paar Stunden am Kreuz erlebt. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich glaube, dass am Kreuz von Golgatha viel Schlimmeres passiert ist, als wir uns überhaupt vorstellen können. Seit ich weiß, dass das außerhalb von Zeit und Raum war, sehe ich das Opfer völlig anders. Alle Sünde, alle Strafe, aller Fluch, alle Verdammnis, alle Finsternisangriffe, alle, wisst ihr, man kann das nicht erklären. Das ist, ich glaube auch, selbst, weiß nicht, ob es in der Ewigkeit für uns verständlich wird, aber das ist eine Dimension, die sprengt alles. Gell, und er sagt dann, Vers 10, denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt und die Schmähungen derer, die mich schmähen, sind auf mich gefallen. Wenn du fürs Haus Gottes eiferst, dann ist der Normalfall in der Regel, dass du von denen, die nicht klar sind, geschmäht wirst. Ist normal. Soll ich jetzt, weil die schmäht, einfach, ich habe das mal eine Zeit gemacht, der Kopf in den Sand strecken, oh, jetzt gehe ich in Deckung. Oder soll ich erhobenen Hauptes hinstehen und sagen, nein. Wisst ihr, ich kann das. Nicht, weil ich jetzt so hohe Qualität habe, weil ich so ein super Gläubiger bin, sondern ich kann das als Gläubiger, weil er es getragen hat. Ich brauche mich seelisch nicht mehr verstecken. Das ist der Unterschied. Der Teufel kommt immer und sagt, jetzt muss ich dich verstecken. Oh, der Bruder ist mit dir nicht einig, jener Bruder ist nicht einig, jener Bruder ist nicht einig. Oh, jetzt sei vorsichtig. Entschuldigung. Jetzt kommen wir wieder zu gestern. Vor Gott in Christus. Wenn ich sicher bin, dass ich vor Gott in Christus stehe und dass ich vor Gott in Ordnung bin, dann erhebe ich mein Haupt. Er hat es alles getragen, alle Erfindungen, alles, was anfeindungstechnisch auf mich einströmt, ist erledigt. Und wenn ich eifere für den Herrn und man verlästert mich dann, mir hat einmal ein namhafter Bruder, ihr kennt ihn alle, ich sage aber keinen Namen, hat einmal zu mir gesagt bei einer Konferenz in der Schweiz, ach Karl Hermann, ja, ja, du bist halt ein Hingabe-Fanatiker, hat er wortlich zu mir gesagt. Ich sage es ganz ehrlich, zuerst habe ich auch geschluckt. Aber nachher denke ich, naja, eigentlich so ein Kompliment. Wisst ihr, wir müssen anfangen zu glauben, dass der Jesus alle diese Dinge, die uns seelisch blockieren, die uns seelisch kaputt machen oder die uns bremsen, auch geistlich, dass er sie getragen hat und dann bin ich frei. Dann kann ich das Haupt erheben. Dann habe ich auch keine Angst mehr vor den Leuten. Vers 11, als meine Seele fastete und weinte, wurde ich deshalb beschimpft. Wisst ihr, wenn jemand weiß, was eine Seele mitmachen muss, wenn sie weint, die ganze Emotionen auch fastet, das heißt, wenn eine Seele ausgetrocknet ist, wenn du den Eindruck hast, es wird dir was vorenthalten, dir fehlt etwas, auch gefühlsmäßig. Wisst ihr, wenn die Leute zu mir kommen und sagen, mir hat ein Mann gesagt, meine Frau gibt mir gefühlsmäßig nicht, was ich brauche, dann muss ich sagen, ja, ist okay, aber Entschuldigung, du bist ein Gläubiger, hier. Da, hat er getragen. Ist das ein Problem? Wisst ihr, dann fängt der Gläubige an und dreht sich um das. Und dann dreht er sich um das. Und dann kommt die Schallplatte. Und dann kommt der Pfeil des Teufels. Und dann fängt er an, seine Ehe kaputt zu machen. Statt dass man hingeht und sagt, du hast es getragen, Entschuldigung. Jetzt kommen wir halt zu dem alten Lied, Jesus Christus und. Das muss man einfach nüchtern sehen. Brauche ich mehr, als er hier getragen hat? Brauche ich wirklich mehr? Brauche ich nicht mehr? Das ist der entscheidende Punkt. Oder reicht es? Reicht es vollständig aus und mich völlig zur Ruhe bringt? Wisst ihr, man kann das jetzt durchmachen. Man wird hier, wenn man den Psalm nochmal aus einer anderen Sicht voll weiterliest, wird man sehen, was er Ungeheures getan hat. Was er für ungeheure Qualen überstanden und durchgemacht hat. Wie er beschimpft wurde. Wie er dann zeigt, wie man vorgehen muss. Ich aber bete zu dir, wie er dann einfach sein Herz zum Vater erhebt, zwischendurch Schritte, Vers 15, reiße mich aus dem Schlamm, da steht im Hebräischen das Wort Nazal, das ist eine Rettung aus größter menschlicher Not, das hat mit geistlicher Not nichts zu tun, sondern menschlicher Not, kann auch geistlich sein, aber nicht Errettung, also nicht Rettung, um in den Himmel zu kommen, sondern Rettung aus der Not, und er reißt hier letztendlich uns aus dem Schlamm, weil er den Schlamm ertragen hat. Er sagt, lass mich Rettung finden. Da meint er nicht, in den Himmel zu kommen, sondern Rettung finde vor denen, die mich hassen. Gell? Und dann erklärt er, dass die letztendlich die Gnade vollständig wichtig ist, dass das alles da ist. Wenn man den Psalm in Ruhe liest, dann sieht man, es ist alles da, es ist alles perfekt. Und dann kommt etwas. Er zeigt dann auch auf in dem Psalm, dass es Gericht gibt und die letztendlich, die hier diesen Weg nicht gehen, da heißt es nicht annehmen, dass es ein Buch des Lebens, dass sie dort nicht mehr zu finden sind. Aber dann kommt Vers 30 und das ist für mich das Dramatischste gewesen bei der ganzen Sache von diesem Psalm. Dort steht, ich aber bin elend und voller Schmerzen. Also er kennt alles Elend, er kennt alle Schmerzen, er kennt alles. Und jetzt kommt etwas und das hat mich umgehauen. Deine Rettung, o Gott, berge mich in der Höhe. Also er sagt, vor meinen Schmerzen, vor meinem Elend, vor allem, was mich quält, Vers 30, gibt es deine Rettung in der Höhe. Und bei dem Wort Rettung steht im Hebräischen Yeshua. Und Yeshua ist der Name Jesus. Also er sagt praktisch, Jesus ist der, der rettet. Aber jetzt kommen wir halt zu dem entscheidenden Punkt. Er hatte keinen Jesus. Wisst ihr, das ist ja das Brutale. Er hatte keinen Erlöser. Er hatte keinen Retter. Ihn hat niemand gerettet am Kreuz von Golgatha. Ihn hat niemand von den Qualen befreit. Er muss das alles durchleben, dass er unser Retter, unser Jeshua wird, unser Jesus. Er hat es ertragen müssen. Er schreit zum Vater und sagt, die Rettung ist der Name Jesus. Aber für ihn gab es die nicht, weil er war es ja selber. Er war es selber, hat es erlebt. Hat es bis in letzte Konsequenz, sagen wir mal, auskosten müssen ohne Ende. Jetzt kommen wir Gläubige und der Jesus zeigt die Lösung und sagt, alle Rettung von allen Schmerzen, vor allem Elend, seelischem Elend, vor allem was dich quält, die völlige Erlösung einer Seele, dass eine Seele völlig zur Ruhe kommt, ist in der Person Jesu gegeben. Er selber, das hat mich am meisten erschüttert, das muss so schlimm gewesen sein, dass er am Kreuz von Golgatha schreit, der Name Jesus würde mich retten. Er weiß das. Aber er hat ihn nicht. Er ist der einzige Mensch, der jemals diesen Erdboden betreten hat, der keinen Erlöser hatte, weil er selber der Erlöser ist. Und jetzt passiert eigentlich etwas Ungeheures. Das kann man in Worte kaum fassen. Obwohl er am Kreuz von Golgatha hier bis zur bitteren Neige diesen Kelch der seelischen Qualen, Leiden, Strafen, Flüche, Verdammnis, Ergriffe des Teufels trägt, sagt er dann in 33, und jetzt kommt Matthäus 11, 28, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, sagt er, wenn das die Elenden sehen, und jeder Gläubige, der auch im seelischen Bereich Kämpfe hat, ist ein Elender. Das ist ein Elend, ja. Finde ich selber auch, manchmal ist ein Elend. Werden sich freuen, die ihr Gott sucht, euer Herz soll aufleben. Denn der Herr hört auf die Armen und verachtet seine Gefangenen nicht. Selbst wenn du ein Gebundener bist, ein Gefangener, wenn du kommst und dich auf das berufst und Hebräer 4 ernst nimmst, seine Schwachheit, und dann kannst du mit erhobenem Haupt trotzdem kommen und die völlige Befreiung in Anspruch nehmen. Und er sagt, jetzt fangen die Elende an, sich zu freuen. Dann geht das ganze Elend, dann geht die Not, dann geht die Frustration, das Teuflische geht alles weg und dann kommt deine Seele zur Ruhe. Natürlich wird der Teufel die ganze Zeit versuchen, den Boden, den er verliert, wenn ein Gläubiger hier sich auf die Erlösung stellt, da verliert der Teufel jeden Angriffspunkt. Er verliert seinen Boden, er wird natürlich immer wieder versuchen, das zurückzuholen. Wie macht er das? Ganz einfach, er ist der Lügner von Anfang an. Er wird mich anlügen. Er wird die Gedanke zu mir kommen und sagen, guck her, jetzt hast du es bei Gott verscherzt. Du kannst jetzt nicht predigen. Du kannst jetzt kein Zeugnis geben. Du kannst jetzt nicht dienen. Jetzt musst du zuerst warten, bis Gott wieder mit dir zufrieden ist. Du hast zwar jetzt Vergebung, aber jetzt musst du warten. Und genau das sagt die Bibel nicht. Ihr müsst einmal den Psalm 51, wenn ihr den in Ruhe lest, als David das erlebt hat, da passiert was Ungeheures. Er tut Buße in tiefster Art und Weise. Er geht in Ziebe hin und sagt, ich bin in Schuld geboren, meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Und dann sagt er klipp und klar, entsündige mich mit Isop. Und er schreit dann immer wieder um ein reines Herz. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, gib mir wieder die Freude, stärke mich mit einem willigen Geist, errette mich von Blutschuld. Und ab Vers 16 passiert etwas. Du kannst den Psalm 50 Mal lesen, du wirst immer das Gleiche empfinden. Bei Vers 16 macht der ganze Psalm 180 Grad Kehrwendung. Ab 16 kannst David fassen. Das ist das, was bei uns passieren muss, dass wir es fassen können. Völlige Erlösung von unserem seelischen Leiden. Und in dem Moment sagt er, nachdem er nur in 16 am Schluss erkündigt, meine Zunge wird jetzt deine Gerechtigkeit preisen. 17, Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkündige. Denn an Schlachtopfer hast du kein Wohlgefallen. Sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist und sein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, oh Gott, nicht verachten. Jetzt plötzlich fängt er an. Und jetzt fängt er an, plötzlich zu begreifen, das Opfer zieht vollständig. Jetzt sagt er, 20, tue wohl an Zion nach deiner Gnade. Er sagt, du wirst die Gemeinde segnen. Baue die Mauern Jerusalems. Plötzlich sagt er, jetzt kannst du das Reich Gottes wieder bauen. Er sagt, jetzt wirst du Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an seinen Opfern. Du wirst jetzt praktisch Gefallen haben an Brandopfern, an Ganzopfern. Das ist das, wo er aufsteht, sich salbt und Gott wieder dient. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Da merkst du, sobald ein Mensch hier, das was im Psalm 69 wie ein roter Faden durchgeht, diese ganze seelische Dinge akzeptierst, dass der Herr Jesus sie getragen hat, dass es vorbei ist. Dass ich selber gar nichts mehr, nicht einmal einen Millimeter tragen muss. Da ist Theorie und Praxis. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, alle eure Sorgen werft auf ihn, der Vater im Himmel. Wisst ihr, das ist alles theoretische Bibelstelle, die haben wir doch alle drin. Wir wissen das doch alles. Aber der entscheidende Punkt ist, immer wenn wir versuchen, es zu tun, und zwar in letzter Konsequenz, steht der Teufel schon da mit aufgespanntem Pfeil und schießt sofort der Pfeil und sagt, nee, so einfach ist das nicht. Du kannst jetzt nicht einfach kommen und sagen, es ist vorbei. Du kannst nicht einfach kommen und sagen, der Jesus hat alles getan. Wir sagen, genau das sagt er aber in Hebräer 4. Er sagt, weil das so ist, weil er Mitleid hat, weil er alles getragen hat, Psalm 69, weil er alle seelische Leute kennt, alle meine, deine Schwachheiten, alles hinter sich hat und alles bezahlt hat, kannst du kommen und es völlig ablegen wie ein Paulus und völlig vergessen, was da hinten ist. Wisst ihr, wenn ich hingehe, ich habe es mal gemacht, ist völliger Quatsch. Ich bin mal hingegangen und habe mir mal aufgezählt, welche Beziehungen ich menschlich, familiär, in meinem persönlichen Leben, in der Gemeinde, welche Beziehungen ich zerstört habe. Da habe ich einen Schock, wie viel das war. Ich hätte es nie geglaubt, dass ich so viel kaputt gemacht habe. Wenn du jetzt anfängst, dich um das zu drehen, du wirst verrückt. Du musst einfach sagen, ich vergesse, was da hinten ist. Du hast es gelöscht mit deinem Blut. Es kann noch so falsch gewesen sein. Dein Blut macht mich völlig rein. Ich kann jetzt beginnen, wie wenn nie etwas gewesen wäre. Meine Seligkeit ist völlig frei. Neue Schritte tun. Ich kann jetzt auch emotional, menschlich alles neu in die Beziehung, alles neu aufbauen, wie wenn nie was gewesen wäre. Mit einem weißen Blatt. Und sobald der Gläubiger das tut, bricht es durch wie bei mir David, dann drehst du sofort. Sofort kommt die Hoffnung, sofort kommt die Freude, sofort kommt die Kraft, sofort kommt der Wille, wirklich Gott zu dienen. Ich bin nach vielen, vielen eigenen Niederlagen bis zum Schluss gekommen. Gott hat keine andere Lösung. Jetzt kommt das alte Lied. Ist es so einfach? Ich muss nur wie ein kleines Kind akzeptieren, dass es alles passiert ist. Ja, es ist so einfach. Sobald ich das tue, ehre ich den Sohn Gottes. Weil in dem Moment sage ich, du hast, Psalm 22, alle geistlichen Leiden getragen, alle Gottesferne. Du hast, Psalm 69, alle seelischen Leiden getragen. Du hast auch, Jesaja 53, alle körperlichen Leiden getragen. Die Bibel sagt klipp und klar, Geist und Seele wird in diesem Leben von der völlige Erlösung erfasst, der Körper erst später auferstehen. Das ist die einzige Einschränkung. Aber er hat alles getragen. Ich brauche selber keinerlei Qual mehr mit mir rumschleppen. Und ich habe festgestellt, so schlimm körperliche Sachen sind, so schlimm auch geistliche Kämpfe und alles sind. Ich habe festgestellt, mein Elend und mein Problem ist immer die Seele. Wenn ich das die Russen sage, kriege ich Ärger. Weil sie lieben die Seele mehr wie ich. Ich habe mal gesagt, wenn ich immer in den Himmel komme, will ich eine Seele sehen. Ich bin felsenfest überzeugt, das ist ein furchtbar krummes Ding. Wenn es aber gewaschen ist in Jesu Blut, wenn es vom Kreuz her, von der Erlösung behandelt ist, dann ist es wahrscheinlich ein wunderbares Gerät. Aber nochmals, wenn das so ist, wie hier die Bibel sagt, dass er das alles so brutal, es ist brutal für ihn gewesen, getragen hat, der zum Vater schreit, reiße mich aus dem Schlamm, dann heißt es ganz einfach, alles, was er zum Vater schreit, das der Vater tun soll, tut er jetzt bei mir. Bei mir geht's, weil ich habe einen Jesus. Er kann mich aus dem Schlamm reißen. Er kann mich aus dem Elend reißen. Er kann mich aus der Depression reißen. Er kann mich aus meinem Frust herausreißen. Er kann mich seelisch völlig stabil machen und völlig gesunde, sodass ich völlig frei bin. Und dass ich wirklich nur vor Gott in Christus stehe, ach, soll ich ehrlich sein, dann wäre doch unsere Gemeinde das Paradies auf Erden, oder? Wenn es alle tun würden. Aber jetzt haben wir das ganz einfach Problem. Verantwortlich, das zu tun, ist immer nur einer, ich selber. Ich muss jetzt anfangen, das zu tun. Vielleicht gelingt es mir, wenn ich es tue, dass ich andere anstecke. Oder andere tun es und ich werde angesteckt. Beides möglich. Aber wichtig ist ganz einfach, Die Erlösung ist nicht ein theoretischer Lehrsatz, ein theologischer Lehrsatz, sondern ist Praxis. Ganz einfach, ist kalte Praxis. Ich lege alles auf ihn und nehme seine völlige Erlösung an. Und es ist klar, wenn Erlösung heißt praktisch im Griechischen Apolutrosis, du bist angebunden und jetzt kommt jemand und tut dein Strick, wo du angebunden bist, der löst ihn auf. Das heißt, du kannst jetzt, Jesaja 61, du kannst jetzt die Hände wieder bewegen, du bist frei, du kannst weglaufen, du kannst tun, was du willst, du bist völlig frei. Aber wir müssen das tun. Wenn wir das jetzt tun, wisst ihr, was dann passiert? Dann passiert was ganz Einfaches. Lass mich das zum Schluss einfach sagen. Dann ist im Zentrum meines Lebens nur noch eine Person, der das alles getan hat. Dann regelt sich mein ganzes geistliches Leben nur noch über die Person Jesus Christus. Dann ist er der, der mir Ruhe verschafft für meine Seele. Dann ist er der, der mein Gewissen zur Ruhe bringt. Dann ist er es, der meine Bindungen löst. Dann ist er es, der mich völlig so macht, dass ich, und jetzt kommt vielleicht das Wichtigste, was es gibt, könnt ihr euch vorstellen, dass ein Mensch mit sich selber zufrieden ist? Die unbekehrte Hochmütige, die sind natürlich immer mit sich zufrieden, aber die wirklich wahrhaft bekehrte Gläubige, die vor Gott ehrlich sind, die sind nie mit sich zufrieden. Und dann wird der unzufriedene Gläubige plötzlich mit sich zufrieden. Und plötzlich kann er wieder Gott dienen. Und das ist meine große Hoffnung, dass das bei uns geschehen möge. Aber ich bin mir völlig bewusst, diese 20 Zentimeter, bei mir sind es vielleicht bloß 18, vom Hirn bis zur Brust, das ist ein Problem. Aber im Epheser 1, 17 bis 19 steht ganz einfach, alle diese Wirkungen sind da, und dann steht ein ganz kleiner Satz dazwischen, das ist die Lösung, die glauben. Ich muss einfach ein kindlichem Glauben das glauben, dass es so ist. Wenn er das alles getragen hat, jedes Mal, wenn ich das lese, muss ich sagen, ist weg, ist alles weg. Warum soll ich nur was machen? Warum soll ich mich quälen, wenn es weg ist? Ich muss es nur glauben. Und dann kommt meine Seele zur Ruhe. Ich möchte beten. Jesus, wir können das nicht fassen, was du getan hast. Deine unwahrscheinliche Quale, dass du außerhalb von Zeit und Raum, von Adam bis zum Schluss der Menschheit, alle Sünde, alle Strafe, alle Flüche, alles Elend, alles Seelische, was Qual bedeutet, was Elend, was Zerstörung bedeutet, was Depression bedeutet, was letztendlich auch seelisches Konfliktpotenzial darstellt, dass du alles getragen hast. Du hast ja alle Flüche ausgelöscht, du hast alle Ergriffe des Teufels ertragen, du kennst sie alle, du kennst aber auch unsere eigene Schwachheit, du kennst meine Schwachheit. Und wir dürfen einfach kommen wie die kleinen Kinder und diese völlige Erlösung in Anspruch nehmen, auf dass du mit uns zum Ziele kommst, dass du letztendlich verherrlicht wirst durch unser Leben. Ich möchte einfach ablegen und von der Theorie zur Praxis gehen, auf dass du verherrlicht wirst und durch dich, der Vater im Himmel. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen.